ist unterdessen radiofrei. Unterdessen unser tägliches Magazin. Unser werktägliches Magazin. Willkommen euch allen, die ihr dazuhört. Heute ist Reino am Mikrofon hier im Studio in der Johannesstraße 156. Und Reino hat so den einen oder anderen Beitrag zusammengesammelt. Es ist ein wenig vom Charakter her, glaube ich jedenfalls, ein wenig sommerurlaubsbedingt dieses Programm. Wir haben aus der wissenschaftlichen Seite her eine Personenvorstellung eines Professors hier an der Health and Medical University. Wir haben einen Beitrag aus der Rubrik Verdammte Vorurteile. Wir haben natürlich einen Kinoclub hier wieder. Felix hat sich angekündigt, etwa um 9:30 wird er hier sein und wir werden über die Filme der Woche reden. Außerdem gibt es einen Beitrag, der sich mit einem Thema beschäftigt, das viele im Moment gefangen hält, gewissermaßen, nämlich die Fußballweltmeisterschaft. Dann gibt es noch ein paar Veranstaltungshinweise und wir werden über eine Zusammenarbeit zwischen Verbänden aus dem sozialen Bereich in Leipzig reden, die sich dort zusammengetan haben, um über die Kürzungen, die da in der politischen Diskussion sind, etwas unternehmen zu können. Und dann gibt's natürlich noch haufenweise Musik. Haufenweise Musik, die heute unter einem einzigen Thema steht, nämlich unter der Zahl 16. Denn wir haben den 16. Juli dieses Jahres und ich dachte mir, mal gucken, was es alles zu dem Thema 16 an musikalischen Ergüssen gibt, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Musiklebens sind und sie sind auch aus ganz unterschiedlichen Ländern, überwiegend allerdings aus Europa. Nochmal willkommen zu dieser Sendung, unterdessen bei Radio Frei. Ich hatte gesagt, dass die Zahl 16 uns in dieser Sendung, was die musikalischen Beiträge anlangt, beschäftigen wird. Und ich fange mal mit einem deutschen Song an. Ich habe aus verschiedenen Sprachen Songs zusammengestellt, die sich mit diesem Thema 16 in unterschiedlichen Zusammenhängen beschäftigen. Und ein erster deutscher Song kommt von Blond.
Du lässt mich ein. Jobs gibt. Ich tu auf stark und überlegen, doch hör genau, was die in meiner Klasse so reden. Kein Arsch und keine Titten, die will eh keiner ficken. Doch ich spür jeden neidischen Blick neben dir auf dem Beifahrersitz. Bin für mein Alter ziemlich reif. Ich trag mein Lieblingskleid, riech dein Atem und den Schweiß und du sagst mir, ich bin heiß. 16 Jahre.
Blond, 16 Jahre blondes Haar. Das war einer der deutschen Beiträge zu der Zahl 16. Es gibt natürlich noch viel mehr und wahrscheinlich kommen wir im Verlauf dieser Sendung auch nochmal auf einen deutschen Titel zurück. Wenn man sich im Englischen umguckt bei der Zahl 16, dann kommt man eigentlich nicht aus, kann man nicht auskommen ohne den Song 16 Tons. Da ist nicht die Wahl des Titels schwierig, sondern die des Interpreten. Denn dieser vermutlich 1947 von Merle Travis geschriebene Song, der das harte Leben der Bergleute Kentuckys beschreibt, wurde von unzähligen anderen gecovert. Ein Insider schreibt in Wikipedia, dass die Anzahl der weltweit eingespielten Nachfolgeversionen mittlerweile im vierstelligen Bereich liegen dürfte. Und auch die Stilrichtungen, in die dieser Song transponiert wurde, ist hoch. Neben dem ursprünglichen Country gibt es auch Rhythm and Blues, Rock, Bluesrock, Jazz, Swing. Ich habe mich natürlich völlig willkürlich unter diesen verschiedenen Möglichkeiten entschieden für ZZ Top und hier mit Jeff Beck.
that's weak and the back that's strong. I load 16 tons. What do you get? Another day older and a deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Sixteen Tons, Set That Top war das. Ein toller Titel, wie ich finde. Der Song überhaupt ist toll. So ein Protestsong, wie man ihn sich besser eigentlich kaum vorstellen kann. Wir kommen jetzt zu einem Thema in Wissenschaft. Wissenschaft ist manchmal schwierig, manchmal ein bisschen leichter. Ich habe mich mit Professor Lars Meyer-Jensen schon zweimal unterhalten. Einmal ging es um die Bildungspolitik der AfD und einmal ging es um Mathematik in Schulen. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dann auch gleich Lars Meyer-Jensen persönlich vorstellen wollen. Und um Wissenschaft in Erfurt transparent zu machen, das ist der Hintergrund solcher Gespräche. Und diese Gespräche haben im Grunde genommen ja immer so zwei Zielrichtungen. Erstens der Frage nachzugehen, wer ist das da eigentlich, der unsere Studierenden unterrichtet und der oder die über bestimmte Fragestellungen näher nachdenkt, als wir das gemeinhin tun. Und zweitens zu verstehen, welchen Fragen die Wissenschaft im jeweiligen Fach nachgeht und was man mit den Antworten, die da hoffentlich gefunden werden, für uns, für unsere Welt bedeutet oder was es bedeuten könnte. Einer dieser vielen, wie gesagt, ist Lars Meyer-Jensen, der an der Health and Medical University seit Oktober 2024 eine Professur für pädagogische Psychologie innehat. Er hat mich, wie gesagt, zu mehreren Gesprächen im Studio besucht und am Anfang seiner persönlichen Vorstellung habe ich ihn gefragt, was das ist, pädagogische Psychologie. Und daraus hat sich dann das folgende Gespräch ergeben, das ich hier wiedergeben möchte und das euch hoffentlich diesen Menschen ein wenig näher bringt.
Ja, das ist quasi eines der großen Anwendungsfächer in der Psychologie und stellt... Ja, eigentlich, wie der Name schon sagt, eine Mischung aus Psychologie und Pädagogik da. In der Psychologie versuchen wir, das Erleben und Verhalten von Menschen zu erforschen, zu erklären, vorherzusagen. Und in der Pädagogik schauen wir quasi, unter welchen Bedingungen Personen optimal lernen können. Und in der pädagogischen Psychologie findet das quasi die Mischung dann, dass wir quasi durch die psychologische Brille auf pädagogische Settings gucken letztendlich und anschauen, wie können Lernumgebungen optimal gestaltet werden, aber auch wie kann Schule optimal gestaltet werden. Und es ist ein sehr breites Fach, muss man tatsächlich auch sagen.
Nun ist es ja so, Sie sind ja selber Pädagoge.
Ja.
Sie bilden Lehramtsstudierende aus.
Genau, ich habe Lehramtsstudierende früher ausgebildet.
Ach so.
An der Humboldt-Universität.
Ja.
Genau. Und jetzt hier an der HMU Erfurt PsychologInnen, die im Bachelor sind, im Bachelorstudium.
Ah ja, aber Sie sind selber Pädagoge, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Haben Sie von Ihrer wissenschaftlichen Beschäftigung für diese Tätigkeit auch was?
Ja, total. Also das ist eigentlich das Schöne, finde ich, auch an dem Fach. So, ne, man beforscht ja quasi ein bisschen sich selbst im Grunde genommen oder wie man die eigene Lehre auch gut gestalten kann. Da habe ich irgendwie ganz viele Ideen dann auch oft irgendwie durch die pädagogische Psychologie. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt eigentlich eher ein Negativbeispiel, sehe ich zum Beispiel, dass das Format der Vorlesung aus pädagogisch-psychologischer Perspektive eigentlich eine Vollkatastrophe ist, um es mal so zu sagen. Also ich zwinge Studierende irgendwie 90 Minuten lang mir zuzuhören. Es ist inhaltlich sehr dicht gepackt. Es gibt wenig Interaktion, so ist es zumindest nicht vorgesehen. Und das ist was, was man so aus, ich forsche ja zu Emotionen im pädagogischen Setting, aus emotionaler Sicht sagen würde, das ist eigentlich nicht gut. Also es entsteht unheimliche Langeweile aus Überforderung oder Unterforderung. Und das ist eigentlich total suboptimal. Deswegen versuche ich auch meine Vorlesung tatsächlich mal ein bisschen eher interaktioneller und auch interaktiver zu gestalten. Aber da sehe ich zum Beispiel oft, also da habe ich tatsächlich so einen Konflikt in mir oft. So, dass ich denke, dieses Lehrformat, das passt gar nicht zu dem, zu meinen Überzeugungen und zu dem, was ich aus Forschungsbefunden weiß, wie es eigentlich gemacht werden sollte.
Haben Sie denn die Möglichkeit, das zu verändern, wenn auch vielleicht nur in kleinen Schritten?
Ja, also wie gesagt, ich versuche das in meiner eigenen Vorlesung zu verändern, dass ich mehr interaktive Elemente einbaue, auch versuche, mit den Studierenden ins Gespräch zu kommen, manchmal auch in Diskussionen, was die Vorlesung als Format ja eigentlich nicht vorsieht. Aber in der Breite kann ich das natürlich nicht verändern. Das obliegt dann den KollegInnen, ob sie das auch machen wollen oder nicht. Ich will jetzt auch gar nicht das Format an sich verteufeln. Ne? Also das hat natürlich auch seine Berechtigung. Aber ich für mich persönlich kann es schon ein Stück weit anpassen und trotzdem bin ich da auch ein Stück weit Sklave des Formats sozusagen, muss natürlich eine Vorlesung umsetzen.
Wie sind Sie drauf gekommen, sich gerade mit diesem Thema innerhalb der Psychologie zu beschäftigen?
Mit der pädagogischen Psychologie?
Mit der pädagogischen
Psychologie. Ja, das ist eigentlich wirklich ein totaler Zufall, muss man sagen. Ich wollte eigentlich immer in die klinische Psychologie gehen. Ich wollte immer Psychotherapeut sein. Habe dann nach dem Studium überlegt, okay, wie kann ich diese Ausbildung, die hat damals noch sehr, sehr viel Geld gekostet, wie kann ich das finanzieren? Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, da war jetzt nicht viel Geld im Hintergrund. Das heißt, war klar, ich muss das irgendwie selbst finanzieren. Und dann habe ich einfach nur nach freien Stellen geguckt. Und dann war eine Stelle frei in Berlin im Bereich Bildungsforschung. Das ist ein Fach, was der pädagogischen Psychologie sehr, sehr nahe steht. Und habe dann da angefangen zu arbeiten und auch zu promovieren dann. Und habe dann richtig Lust darauf bekommen eigentlich. Und habe dann gesehen, Bildung und Gesundheit haben so viel miteinander zu tun. Ich habe dann auch nebenbei die Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht und habe auch ganz viele Jahre beides gemacht. Habe auch in eigener Praxis teilweise gearbeitet als Psychotherapeut und aber auch immer in der pädagogischen Psychologie, in der Forschung und in der Lehre. Und konnte das auch irgendwann gar nicht mehr trennen. Und habe dann gesehen, ganz viele um mich herum möchten das aber eigentlich, dass ich das trenne oder besser mich entscheide. So, ne? Also viele, also meine Vorgesetzten haben das zwar immer geduldet sozusagen, dass ich auch noch einen anderen Job habe, aber haben gesagt, sie müssen sich auch mal entscheiden. Und ich habe gedacht, ich möchte mich aber gar nicht entscheiden. Ich finde beides toll. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden tatsächlich, allerdings eher aus zeitlichen Gründen, weil ich gemerkt habe, ich kann beides gar nicht mehr in diesem Umfang ausleben. Genau, aber habe das wirklich viele Jahre lang auch parallel gemacht und habe mich dann aber dann eher der pädagogischen Psychologie gewidmet quasi und arbeite jetzt auch nicht mehr als Psychotherapeut. Es fehlt mir auch manchmal, aber es gibt auch viele Verbindungen, wie gesagt. Also auch in der pädagogischen Psychologie gibt es durchaus manchmal klinische Elemente. Prokrastination zum Beispiel, um das jetzt mal so als Thema hier zu droppen. Das ist irgendwie ein klinisch relevantes Thema, ist aber auch ein pädagogisch-psychologisches Thema und das finde ich dann total spannend.
Gab es in dem Zeitpunkt, als Sie sich hierher nach Erfurt beworben haben, Alternativen?
Also ich hatte mich auch woanders beworben, aber ich wohne eigentlich in Berlin und habe immer geguckt, was ist auch machbar, so dass ich irgendwie doch auch noch in Berlin wohnen kann. Und dann war Erfurt auch tatsächlich das Dichteste, was so möglich war. Mittlerweile wohne ich auch in Erfurt und in Berlin, bereue das auch überhaupt nicht. Aber genau, und dann war so HMU Erfurt, das ging dann relativ zügig dann auch tatsächlich.
Dann fragen wir mal, was Ihnen an der Stadt, was Ihnen an der HMU besonders gut gefällt. Und danach kommt dann naturgemäß die Frage, was Sie vielleicht lieber etwas anders hätten.
Also ich fange mal mit der HMU Erfurt an. Ich mag an der HMU Erfurt sehr meine KollegInnen. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe echt super tolle KollegInnen, die mich inspirieren, mit denen ich auch lachen kann zwischendurch, mit denen ich mich austauschen kann, auch auf Augenhöhe wirklich. Und das ist, muss man auch schon sagen, was Besonderes, dass man alle seine KollegInnen mag. Das kenne ich aus der Vergangenheit so jetzt auch nicht immer unbedingt. Ne? Das finde ich total toll. Ich finde die Studierenden an der HMU Erfurt echt toll. Ich finde es toll, wie motiviert die sind, mit was für einem großen Drang die unbedingt Psychologie studieren wollen und dafür sehr viel tun. Sie sind eine Privatuniversität, das heißt, es kostet Geld und die Studierenden arbeiten sehr viel nebenbei, zum Beispiel, um das zu finanzieren oder nehmen auch einen Kredit auf, gegebenenfalls. Und ich bewundere das total, diesen Mut auch zu haben und zu sagen, ich habe vielleicht in der Schule nicht so tolle Erfahrungen gemacht, ich habe jetzt kein 1,0 Abi und mir stehen alle Türen offen, sondern ich muss dafür jetzt bezahlen im Grunde genommen und ich habe aber so viel Power in mir, dass ich mir das zutraue. Das finde ich total beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich das mit 19 Jahren damals so gehabt hätte. Das finde ich echt toll. Und was ich an Erfurt, also es gibt noch viele weitere Dinge, die ich an der HMU Erfurt mag, aber ich will jetzt nicht Ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie jetzt mitgebracht haben. Deswegen komme ich mal zu Erfurt. Was ich in Erfurt mag, ist, es ist eigentlich die totale Anti-Stadt zu Berlin. Es ist kleiner, es ist viel gemütlicher, es ist viel sauberer, muss man auch sagen. Und es ist eine Stadt, die es irgendwie geschafft hat, aus meiner Perspektive, also es ist zahlenmäßig natürlich eine Großstadt, aber wenn ich es jetzt mit Berlin vergleiche, eine kleinere Stadt zu sein und trotzdem zum Beispiel ein kulturelles Angebot zu liefern, das eigentlich sonst nur eine große Großstadt erfüllt. Das finde ich echt beeindruckend. Und ich mag an Erfurt die zentrale Lage. Ich finde das toll, man ist von Erfurt in kurzer Zeit gefühlt überall in Deutschland, wenn man das möchte.
Was möchten Sie gern verändern an dieser Stadt?
Ich habe jetzt, glaube ich, nicht so viel Macht, was zu verändern. Aber was ich mir manchmal wünschen würde vielleicht ist, ich habe manchmal den Eindruck, dass nicht alle Menschen in Erfurt wissen, wie schön ihre Stadt wirklich ist und vielleicht auch, wie schön ihre Stadt auch geworden ist in den letzten Jahrzehnten auch. Also ich glaube, Erfurt war wahrscheinlich schon immer eine schöne Stadt, zumindest wie ich das von Fotos von früher beurteilen kann. Aber ich finde, auch durch diese zentrale Lage und wenn man so durch die Altstadt geht, es ist total schön, aber in Erfurt ist auch das Besondere, wenn man aus der Altstadt rausgeht, es ist immer noch total schön. Und ich glaube, dass, wie soll ich das ausdrücken, ich würde mir manchmal wünschen, dass die Menschen hier und in Thüringen allgemein auch bereiter sind, die Tore noch weiter aufzumachen und zu sagen, wenn es uns so gefällt, dann darf es auch anderen gefallen, die nicht hier geboren sind, die vielleicht auch gar nicht aus Deutschland kommen. Das würde ich mir mehr wünschen, glaube ich. Ich finde, es ist eine überraschend diverse Stadt, aber aus Berliner Perspektive natürlich nicht ganz so stark vielleicht. Was aber natürlich auch in der Natur der Sache liegt.
Haben Sie Pläne an der HMU?
Ja, viele. Also ich habe viele Pläne im Bereich Forschung. Wir haben vor kurzem erst ein VR-Labor aufgebaut, also wo wir mit VR-Brillen quasi forschen wollen. Wir wollen nicht die VR-Brillen an sich beforschen, wir wollen es als Methode nutzen. Das ist ein ganz großer Plan, den ich in den nächsten Monaten und Jahren deutlich weiter ausbauen möchte. Und ansonsten gibt es so Pläne, die es eigentlich immer gibt. Also gute Lehre zu machen, mit Studierenden in Kontakt zu kommen, auch von Studierenden auch zu lernen ein Stück weit. Ich trenne jetzt doch mittlerweile auch ein paar, ja fast 20 Jahre jetzt mittlerweile von den Studierenden. Und jetzt komme ich in eine Situation, wo ich auch von den Studierenden lernen kann. Und das ist so ein Plan, den gibt es immer im Grunde genommen. Also mich da auch vorzubilden quasi, in was für eine Lebensrealität leben Studierende heute. Die leben in einer ganz anderen Welt sozusagen als ich damals. Und vieles, was für mich damals galt, gilt gar nicht mehr. Und das immer wieder neu zu entdecken, das finde ich, mag ich an diesem Job zum Beispiel auch so gerne. Und das hört niemals auf. Das muss bis zum letzten Tag vorm Ruhestand gelten.
Schönen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen, dass ich hier sein durfte.
Das war Lars Meyer-Jensen von der HMU hier in Erfurt, ein Professor für pädagogische Psychologie oder beziehungsweise ein Professor auf einem Lehrstuhl für pädagogische Psychologie. Und das war so seine Sicht auf diese Stadt. Und mich hat zum Stolpern gebracht, die Aussage, Erfurt sei eine Anti-Stadt zu Berlin. Das hatte ich noch nie gehört, und zwar weder im Hinblick auf Berlin noch auf irgendeine andere Stadt. Ich dachte immer, etwas, was Anti ist, ist gegen eine Entwicklung, aber das hatte er auch gar nicht gemeint. Und er hat gemeint, dass für ihn, der auch in Berlin lebt, dass ein Schwarz- und Weiß-Konflikt innerhalb seines eigenen Kopfes ist oder seines eigenen Fühlens ist, wie er zu dieser Stadt steht, und dass er diese Stadt so liebt, gewonnen hat, das kann ich ihm nachempfinden. Mir geht es ja nicht anders. Ich bin ja auch noch gar nicht so lange wieder in Erfurt. Das ist jetzt so, 3,5 Jahre her etwa. Ich komme zurück auf den 16. Juli 2026, dem heutigen Datum. Und ich hatte eingangs gesagt, die Musik, die ich zusammengesammelt habe, die bezieht sich alle in irgendeiner Art und Weise auf die Zahl 16. Und nachdem wir einen deutschen und einen englischen Titel gehört haben, kommt jetzt ein französischer Titel. Und 16 heißt im Französischen 16. Und der ganze Titel, den ich jetzt spiele, heißt Saison und heißt heißt 16 Jahre und er stammt auch von Mathieu.
J'aime oublier quelquefois que je n'ai plus 16 ans. Arrêtez de me faire le film à l'horizon du temps. Combien de chansons d'amour saurais-je encore écrire? Tant pis pour moi si je sens mon cœur qui se déchire. D'espoir, je vois tes pleurs couler devant le miroir. Et moi je voulais me perdre au fond de tes yeux. Je veux comme le vent dans tes cheveux. Oublier mes soucis, oublier nos adieux. Qu'on soit rêve de plaisir, d'amour et de feu. J'ai laissé les années marquées de leur empreinte. Des joies trop tôt fanées, des amours défuntes. Cependant, quelquefois, sans me laisser paraître, je pense à cet amour qui ne peut plus renaître. Son bruit se penche à la fenêtre, son beau visage m'étriste et qui m'attend peut-être. Ton regard a croisé le mien sans prévenir à contre-jour. Le temps semble figé, j'ai plus peur de l'amour.
War das 16 ans, französisch für unseren Beitrag, meine Auswahl zur Zahl 16. Und ich komme jetzt zu einem Song, zu dem es viel zu sagen gibt, insbesondere zu dem Interpreten, den ich dafür rausgesucht habe. Im Spanischen nämlich, wenn wir weiter von Frankreich nach Westen gehen, heißt 16 16. Und dazu habe ich einen Song herausgesucht, der zwar diesen spanischen Titel trägt, hier aber interpretiert wird von einem Chansonnier, der das Spanisch gerade nicht als Muttersprache hat. Aber er war ein internationaler Star. Und er hat seine Chansons in mindestens 6 Sprachen gesungen. Neben seiner Muttersprache, dem Französischen, nämlich Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Armenisch. Er war aber auch selbst hochinternational. Der Vater aus Georgien, die Mutter aus Armenien, seine Schwester in Griechenland und er selbst in Paris geboren. Dass er in 70 Filmen mitgewirkt hat, sei nur am Rande vermerkt, unter anderem auch in der Blechtrommel von Volker Schlöndorff. Im April 2016 nahm Charles Aznavour gemeinsam mit George Clooney in Jerewan an der Gedenkfeier zum 101. Jahrestag des Beginns des Völkermords an den Armeniern teil. Er hat seine Karriere im Jahr 1946 begonnen und gab sein letztes Konzert 2018 in Osaka als mittlerweile 94-Jähriger. Und zwar 2 Wochen vor seinem Tod. Am 1. Oktober dieses Jahres 2018 ist er gestorben. Die Rede, wie gesagt, ist von Charles Aznavour und dieses spanische Chanson führt den Titel Dus Dieciséis Años.
Tienes la juventud de tus 16 años. Cuando me miras tú, sueño con el pasado. Pero hay el amor, no lo puedo olvidar. se marchó, está lejos de mí. Canta tu corazón, lleno de primavera, es tu mejor canción, porque un amor te espera, ese nuevo afán que te hará tan feliz, ese amor no hallarás junto a mí. En brazos del amor muy pronto te has de ver, y puede que consigas comprender todo lo que he vivido hoy. Luce más el sol, tienes 16 años hoy, se abre para ti un mundo ilusionado. Vas a conocer del amor la verdad y de mí. Pronto te olvidarás y de mí. Tú te olvidarás.
Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht wie wir die Straße entlang.
Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Und für diese Filme der Woche ist jetzt Felix hier ins Studio gekommen. Hallo Felix.
Hallo, herzlich willkommen.
Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, ich bin irgendwie fit, alles schön, geht gut,
schönes
Wetter.
Du bist auch ganz sommerlich, luftleicht, mit einer kurzen Hose, einem T-Shirt und einer Sonnenbrille gekleidet, kommt er hier rein. Und man merkt schon, er fühlt sich im Sommer besonders wohl. So hat man jedenfalls den Eindruck.
Wenn es nicht 40 Grad sind, sehr gerne.
Ja, okay. Wir sind im Sommer. Und im Sommer macht der Kinoclub, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren schon, ja immer mal, 30. Seit 3 Jahren zeigt er
30.
Mir 30 Jahre. Genau. Er zeigt mir 3 Finger und ich soll 30 daraus schließen. Seit 30 Jahren gibt es ein Open-Air-Kino im Sommer hier in Erfurt. Ja. Ist das eigentlich eine Idee, die es woanders auch schon gegeben hat?
Nein, die gibt es ja immer mal und war ja auch immer mal woanders. Also es ging auch mal los auf dem Petersberg, dann jetzt im Grönbacken. Das Kalif macht ja ein Open-Air-Kino bei sich vorm Haus. Schamprowski macht immer ein Sommerkino hinten im Nord in verschiedenen Orten. Also diese Idee und dieser Wunsch, draußen Veranstaltungen, Kino zu machen, gibt es ja auch an vielen Orten, genau.
Jetzt eine Frage, die ist vielleicht völlig daneben, aber ist das gedanklich sowas wie das Autokino auch?
Ja, finde ich nochmal was anderes, weil im Autokino ist man schon sehr auf sich in seinem Auto mit seinen Begleitpersonen fokussiert und hier ist man ja viel mehr mit den anderen Menschen da und sitzt zusammen und unterhält sich und lernt sich vielleicht auch kennen. Das hat man im Autokino ja gar nicht. Ich finde, das ist ja viel anonymer und deswegen ist es ja viel schöner, wenn man zusammensitzt.
Das ist ein isoliertes Kino, ne? Genau, das Autokino. Ja. Und das Open-Air-Kino, ist das auch so, dass dann während des Films Kontakte entstehen können?
Nee, meistens ist vorher ganz nett. Da entsteht eine tolle Stimmung, weil wir eine Stunde vorher schon den Einlass machen und dadurch die Bewegung zur Bar, am Getränkestand, das ist so total nette Stimmung, die da entsteht und das ist irgendwie ziemlich schön.
Und dieses Kino Open Air, das findet immer an den Wochenenden statt?
Genau, jeden Freitag und Samstag bis zum 22. August.
Und es muss dunkel sein, deswegen fängt es ein bisschen später an.
Genau, es geht immer jetzt aktuell noch 21.45 Uhr los, aber dann jede Woche jetzt 15 Minuten eher, bis wir am letzten Wochenende dann sogar schon 20.30 Uhr beginnen können.
Und was haben wir jetzt geboten an diesem jetzt kommenden Wochenende im Open-Air-Kino?
Genau, morgen zeigen wir Zweigstelle, deutscher Film, deutsche Komödie. Bayerische Komödie über ein paar Jugendliche oder junge Menschen, die sterben und dann aber erstmal in den Himmel kommen, aber vor dem Himmel gibt es noch eine deutsche Behörde, die die Menschen erstmal dahin einteilt, in welchen Himmel sie kommen oder in welche Hölle. Und dann passiert es aber eben, wie es in der Behörde eben passiert, dann sind Unterlagen fehlen oder es ist nicht ganz klar und dann dauert es und dann hängt man so in der sogenannten Zweigstelle zwischen Leben und Tod fest. Und das ist ziemlich lustig. Musik kommt übrigens von Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Es ist ein Italo-Pop-Quartett, die ja gerade zurzeit ziemlich bekannt sind. Genau. Und am Samstag zeigen wir, weil wir dieses Jahr eben 30. Jubiläum haben vom Kinoclub,
ach so,
zeigen wir den Filmklassiker Shakespeares Romeo und Julia aus 1996, aus dem ersten Jahr, als es Open-Air-Kino gab.
Wurde das damals auch schon dieser Film gezeigt?
Nee, da bin ich mir jetzt nicht sicher, okay, genau, gut. Deswegen weiß ich nicht, aber es ist eben ein Film aus dem Jahr.
Ja. Genau, ja. So ähnlich wie ich heute mit der Zahl 16 die ganze Zeit mit meiner Musik hantiere.
Ah, deswegen sehe ich das da oben auch so.
Ja, okay, ja.
Verstehe.
Okay, Romeo und Julia, Empfehlung? Genau.
Ja, mit Leonardo DiCaprio eine tolle Rolle. Super, gerne, ja.
Okay.
Und Samstag auch sehr schönes Wetter.
Ja, es soll ein bisschen frischer werden, ne?
Genau, also man muss sich dann abends vielleicht auch mal einen Pulli mitnehmen, das wäre ganz nett, weil dann spät abends wird es auch sehr, vielleicht ein bisschen kühler. Genau.
Okay. Das ist also für das Wochenende erstmal. Für sonstige Veranstaltungen am Wochenende komme ich zu einem späteren Zeitpunkt dieser Sendung nochmal zurück. Und jetzt kommen wir aber zu dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Programm. Wenn was 30 Jahre schon besteht, dann ist es ja nicht unnormal. Aber wir kommen zu dem Programm, das im Kinoclub stattfindet, selber in dem Raum, der allen bekannt ist und wo man sich auch wohlfühlen kann, wo es vor allen Dingen aber vorher auch vor den Filmen immer ein bisschen knapp räumlich ist, sich kennenzulernen. Das wird dann ja wahrscheinlich, wenn wir einen weiteren Kinoraum haben, wird das ja dann vielleicht alles ein bisschen besser werden. Mhm. So, ja, also, heute fängt ein neues Programm an, die Filme der Woche. Und ich weiß nicht, welchen du als ersten vorstellen möchtest.
Ich würde mal kurz noch mal was zu etwas ganz Besonderem sagen. Den haben wir nämlich letztes Wochenende auch im Open-Air-Kino gezeigt als Erfurt-Premiere und zeigen den ab morgen dann auch noch mal regulär Indoor. Wir hatten den im Open-Air-Kino gezeigt, weil es einen Film ist, der in Thüringen gedreht wurde, in Greiz und in Suhl im Thüringer Wald. Und hatten die Regisseurin dort, die Hauptdarstellerin und Frieda Hornemann und den Darsteller Florian Lukas und haben eben ein bisschen darüber gesprochen, wie die Filmdreh in Thüringen lief, wie die Filmproduktion lief, was das Besondere an dem Film ist, weil der doch ein sehr dichtes Familienporträt ist, über verschiedene Probleme, die in der Familie eben aufbrechen können. Und die man vielleicht auch gerade speziell in Thüringen hat, wenn zum Beispiel in der Pension im Thüringer Wald kaum noch Gäste kommen, sondern sich nur noch eine rechte Partei für eine Versammlung einmietet, dann sind das eben Probleme, die irgendwie die ganze Familie betreffen, wenn die Großeltern auch überlegen, die Pension auch aufzugeben. Und der Film schafft es eben, die verschiedenen Herausforderungen, die die einzelnen Personen haben, total spannend auf die Leinwand zu bringen und dann eben immer zu zeigen, was macht das mit der Familie, was macht das mit den Einzelpersonen. Und das ist etwas ganz Besonderes.
Ein Film für die heutigen Probleme aller Generationen allerdings.
Aller Generationen, wenn man hat auch wirklich alle vertreten und man sieht wirklich sehr real auch, was für Probleme auftreten. Das ist keine große Fiktion. Das könnte genauso in der Familie auch stattfinden. Muss auch gar nicht in Thüringen sein, aber ja. Und der läuft ab heute auch nochmal regulär Indoor im Kinoclub.
Und der Film heißt Etwas ganz Besonderes.
Das ist der Titel, genau.
Ja, sehr große Empfehlung für alle, die Thüringen lieben und sich wohlfühlen möchten und vielleicht manchmal mögen, dass man auch die eigenen Probleme von anderen wahrgenommen sieht.
Ja.
Das also der erste Film von den drei Neuerscheinungen gewissermaßen. Der nächste ist ein Titel, der klingt ganz ähnlich. Vom Titel her. Ist aber, glaube ich, ein ganz anderer Film. So klingt das Leben, heißt der
so nämlich. So klingt das, genau. Hat im Spanischen noch einen anderen Titel, da heißt der Rondalla. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein traditionelles spanisches Zupforchester. Mhm. Das ist total heute bis heute schon ein fester Bestandteil der Musikkultur. Und erinnert manchmal so ein bisschen an so einen Spielmannszug, wie man ihn so von Festumzügen kennt. Und So ein Rondalla haben eben auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Fischerdörfchens Aguada, die seit Jahren von einem ja nie ganz aufgeklärten Schiffsunglück vor 2 Jahren in so einer kollektiven Schockstarre sich befinden. Also alle haben dort irgendwie vielleicht jemanden verloren, das hat das ganze Dorf betroffen. Und sie beschließen aber jetzt, dieses Musikensemble, was es damals gab, wieder aufleben zu lassen. Und da finden sie tatsächlich eine 18-Jährige, die Andrea, die Leitung übernimmt, weil sie das in Erinnerung an ihren Vater, der bei der Katastrophe eben ums Leben gekommen ist, mit Mut und Entschlossenheit sagt, okay, ich möchte das jetzt gerne für meinen Vater und für die Geschichte des Dorfes und dieses Unglück dann auch wieder zum Leben erwecken. Ne? Und das entsteht so eine tolle hoffnungsvolle Lebensfreude und Zuversicht in den Menschen, dass dieses Musikorchester, was das für dieses ganze Dorf alles bedeutet, wieder aufleben lässt.
Was würdest du sagen, was das Thema dieses Films ist?
Verarbeitung von vielleicht nicht unbedingt Trauma, aber Verarbeitung von Geschehnissen, die eine ganze Gemeinschaft betreffen. Also nicht nur Verarbeitung im Persönlichen, sondern was das eben bedeutet für eine ganze Region. Wenn man jetzt mal überlegt, zum Beispiel das Ahrtal vor 5 Jahren, ist ja jetzt auch, hat sich ja auch gejährt. Das bedeutet ja auch Schicksale für Einzelpersonen, aber auch für eine ganze Region. Und genauso sieht man das auch, was das mit den Personen in dem Film macht, bei So klingt das Leben. Weil die Regisseurin es auch schafft, der Regisseur, jeden Nebenfiguren so eine eigene Geschichte zu geben und eine glaubwürdige Geschichte, ohne dass die nur kurz erwähnt werden, sondern so man merkt, von allen kriegt man so eine tolle Geschichte mit und man sieht, was das mit den Menschen gemacht hat, dieses Unglück, und was jetzt eigentlich für eine Lebensfreude wieder aufkommt in dem Film.
Gibt's ein Resümee? Ich frage das deswegen, weil dieses, man möchte etwas wiederhaben, was in der Vergangenheit mal war, das spielt ja eigentlich bei jedem von uns irgendwann immer mal eine gewisse Rolle, dass man sagt, das war damals sehr schön, das hätte ich eigentlich gerne wieder. Und man kriegt es aber nie hin, das wieder zu bekommen, sondern es ist dann immer anders, als es in der Vergangenheit war. Ist das so ein Resümee, das man aus diesem Film auch ziehen könnte?
Ja, sicherlich. Am Ende ist es auch, man muss auch sagen, fairerweise ist es ein klassisches europäisches Feel-Good-Kino-Film. Ne? Also man kommt schon mit sehr glücklichen Gefühlen, mit tollen Szenen, mit toller Musik. Am Ende nochmal Coldplay, Viva la Vida wird gespielt. Oder das ist dann schon so, man kommt mit einem tollen Gefühl dann auch aus dem Kino raus.
Wunderbar. Was will man mehr? Also das ist ja mit eine der Aufgaben des Kinos, finde ich jedenfalls.
Ja.
Nicht die einzige, aber eine der Aufgaben. Das war der zweite Film. So klingt das Leben.
Einen haben wir noch.
Und dann haben wir noch einen. Und der heißt, der hat einen englischen Titel.
Mhm.
Und heißt Truly Naked.
Mhm.
Wirklich nackt.
Mhm.
Wörtlich übersetzt. Was muss man sich denn darunter vorstellen?
Mhm. Genau, wir haben ja heutzutage in der heutigen Jugend, oder das war fairerweise auch bei mir schon so, ist man ja oft mittlerweile kaum noch 14 Jahre alt, bis man das erste Mal mit Pornografie in Berührung kommt. Und im Film Truly Naked wird eigentlich davon erzählt, was passiert eigentlich mit einem Jugendlichen, der richtig in der Pornoszene groß wird. Also wir haben eine Regisseurin, die mit Truly Naked eine Geschichte erzählt über Alec. Der ist total klug, freundlich, zuvorkommend, auch sehr introvertiert und ist mit seinem Vater von London rausgezogen, möchte eine Neustart machen in einer Kleinstadt in Großbritannien und möchte aber auch nicht, dass seine Mitschüler davon erfahren, was denn sein Vater, womit sein Vater Geld verdient. Er produziert nämlich Pornos mit sich selbst in der Hauptrolle. Und Alec ist da als Sohn total involviert, weil er ist der Kameramann. Also er filmt die ganzen Sachen und schneidet die auch, er cuttet die und trägt so zum Einkommen von der ganzen Familie bei. Und ja, mittlerweile kommt es dann eben auch so, dass die Rechnungen so über Kopf steigen, das Geschäft nicht mehr reicht und dann entstehen natürlich auch Probleme in der Vater-Sohn-Beziehung. Ja. Oder auch, was für Beziehungen er zu den Darstellerinnen trägt. Die sind für Alex so wie so eine große Schwester. Er behandelt die total respektvoll, bis es dann aber eben dazu kommt, dass er ein Schulprojekt machen muss. Und in dem Schulprojekt geht es eben darum, er soll sich mit dem Thema Pornosucht befassen. Und die Lehrerin möchte nicht nur, dass er sich selber als männliche Person damit befasst, sondern sie möchte auch gerne eine weibliche Person und trifft dann auf Nina. Und die sprechen dann erstmals für Alex sehr offen über das Thema und eben nicht nur über das Thema, wie Pornos im Allgemeinen dargestellt, sondern was sind vielleicht auch frauenfreundliche Pornos, die es gibt. Ja, und dann entsteht eine sehr spannende Geschichte über dieses Thema und eben auch vielleicht über Liebe und den Unterschied zwischen Sexualität und Pornosucht.
Hochinteressantes Thema, finde ich.
Ja, total. Also, weil man sich auch wirklich die Fragen stellt, was macht das mit einer Generation, wenn junge Menschen eben sehr früh schon mit Pornos in Kontakt kommen. Und jetzt haben wir ja hier einen, der total mit involviert ist, der Kamera führt und die dreht. Ne?
Ja. Ja. Und dieser Titel, Truly Naked, ist das eine Entwicklung, dass er plötzlich ganz anders auf Nacktheit sieht? Oder wie kommt das zustande? Echt? Oder kannst du dir das gar nicht erklären?
Nee, ich glaube, es ist eher doppeldeutig gemeint. Also Truly Naked, zum einen eben auf, klar, ganz früh, ganz offener Körper, man sieht alles, er kennt alles, er weiß alles, vermeintlich. Aber ich glaube, es geht eher darum zu zeigen, um wirkliche, ich glaube, hier liegt der Fokus auf dem Truly, ne?
Ja.
Also was bedeutet wirklich Nacktheit oder was bedeutet wirklich Intimität und Liebe oder vielleicht auch Sexualität? Ist es nur das klassische im Porno, so komplett überzogen und unrealistische Dargestellte, oder ist es was Zärtlicheres, was Intimeres, was viel Näheres ist, was vielleicht in Pornos überhaupt nicht dargestellt, nicht in allen, aber in manchen Pornos gar nicht dargestellt wird.
Ja, das Geheimnisvolle an Liebe fehlt, ne?
Genau, also dieses, was ist wirklich das Truly, das Echte bei Sexualität, bei Liebe, bei Pornos?
Ja.
Dass er vielleicht möglicherweise dann ja auch mit Nina findet, zwischen den beiden, weiß man nicht. Oder möchte nicht verraten?
Nö, die guten Ergebnisse eines Films muss man nicht unbedingt verraten, sonst kommen die Leute ja nicht mehr mit ins Kino. Und das ist übrigens auch ein Grund. Ich bin von einer Hörerin vor 2 Wochen etwa darauf angesprochen worden, warum ich manchmal in den Vorstellungen von Filmen diese Trailer sende hier übers Radio. Mhm. Hat jetzt mit diesem Film gar nichts zu tun. Aber ich habe heute darauf verzichtet, irgendeinen Trailer aus irgendeinem dieser Filme zu nehmen und ihn abspielen zu können. Deswegen, weil mir diese Hörerin erzählt hat, weißt du, das ist im Grunde genommen fürs Radio nichts. Der Trailer ist immer gemacht für das Sehen und das Hören. Und wir hören nur, wir sehen nicht, was in diesem Trailer zu dem Ton abgespielt wird, und deswegen fände sie das blöd, diese Trailer da zu bringen. Das bringt einem Zuhörer im Radio nichts. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so der Fall ist. Ich habe es heute mal ganz ohne versucht.
Ich glaube, wenn man da mal so eine Szene hört, ist das schon nett, um mal so eine Stimmung von dem Film aufzukommen, weil ich glaube, das transportiert auch einen Trailer, auch im nur allein durch den Ton schon ein wenig. Das schafft man dann schon, so eine Grundidee zu erzeugen. Und ja, ich glaube, das lockert vieles auch nochmal auf. Ich bin jetzt schon ein Fan von, aber muss auch nicht.
Okay, ich muss mir das nochmal überlegen und vielleicht ein bisschen mehr in die Trailer vorher auch reinhören, um sagen zu können, es bringt tatsächlich zusätzlich was an Informationen zu diesem Film, zu einem anderen vielleicht gar nicht.
Kommt sich auch auf die Szene dann an.
Mhm. Ja, natürlich, klar. Aber ich kann mich erinnern, dass Ronald mir mal gesagt hat, es gäbe manche Trailer, die sind im Grunde genommen deswegen schädlich, weil sie die ganze Geschichte des Films schon in 1,5 Minuten erzählen.
Genau, das sollte eben nicht der Fall sein.
Ja, genau.
Aber vielen Dank.
Felix, schön, dass du da warst. Vielen Dank für die Vorstellung der Filme. Ich komme auf andere Filme, die heute anlaufen, im Verlauf der Sendung noch zurück. Und wir machen jetzt noch weiter Musik. Ich habe heute, ich hatte es vorhin schon ganz kurz angedeutet, über die Zahl 16 mir Songs rausgesucht und in verschiedenen Sprachen. Jetzt hatte ich gerade das Spanische und jetzt kommt das Portugiesische. Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche. Im Portugiesischen heißt 16 16. Und der hier ausgesuchte Song von mir wird gesungen von Catarina Felipe, die ihrerseits auch ganz schön international ist, als Tochter portugiesischer Immigranten in Connecticut in den USA geboren und dann für 1,5 Jahre dort gelebt, bevor ihre Eltern sich entschieden haben, wieder nach Portugal zurückzugehen. Dort hat sie studiert und seit 2019 lebt sie in Brasilien. Und hier ist Catarina Felipe. Felix, wir danken dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank.
Desaste sem pagar portagem. Não chegaste na tua viagem. Esse foi o preço desde o começo. Tu estavas só de passagem. Mostraste que a vida é mais. Sentimentos são normais. Momentos paranormais. Alinhas, beber mais um copo, pra me poderes contar tudo. Fica lá mais um copo, que eu não posso ir ao teu mundo. Espero que ainda demore até a hora que eu acordo. Deste gozo no futuro, uso o que não te apresento. Agarrado ao passado só para ver se não te perco. Já nem meto sumo, eu só viro o aguardente. O amor é uma chama, nossa ardeu há bué de tempo. Ainda assim quando tu ligas eu atendo. Já não temos 16, agora o toque é diferente. Passa o tempo que passar, o meu contato é sempre o mesmo. A saudade tem antídoto e eu quero é o veneno. Sinto que te estou a trair, cada ano que eu vivo é mais um ano sem ti. Foi uma guerra só de vencidos, manda um ódio para mim, que eu já esqueci o time. Eu só olho para cima, para ouvir um paco ou um big. A tua espera por um night don't zip. Não me esqueço até me encontrar contigo. Para cima, para ouvir um paco ou um big. A tua espera, puxa, não é tão cedo. Alinhas, beber mais um copo, para me poderes contar tudo. Fica lá mais um copo, que eu não posso ir ao teu mundo. Espero que ainda demore até a hora que eu acordo. E embora não concorde, aprendi a aceitar. Foste embora e agora só te encontro neste bar. A revolta já passou, só sinto saudade. Depois da falta vem a parte, viver a falta a metade. Conta cada segundo, quer saber cada detalhe. Minto visto, tudo tenho nada para contar. Não houve despedida porque nunca me deixaste. Um dia você continua, te canto esta parte. A vida é uma seta, só deixa seguir em frente. Depois de puxar para trás, peguei na dor e meti na arte. Nosso lavir a saudade. É uma seta, só deixa seguir em frente. Depois de puxar para trás, peguei na dor e meti na arte. Nosso lavir ou saudade. Linhas, beber mais um copo, para me poderes contar tudo. Fica lá mais um copo, que eu não posso ir ao teu mundo. Espero que ainda demores até a hora que eu acordo.
Katharina Philippe war das. Und nach diesen 16 aus dem Portugiesischen, Dice Seix, von Katharina Philippe, komme ich jetzt, bevor ich noch zu einer anderen Sprache, dem 16 in einer anderen Sprache, nämlich dem Polnischen komme, habe ich mir rausgedacht, noch einen Punkt, der vielleicht ganz interessant ist für diejenigen, die heute Geburtstag haben. Da gibt es nämlich einen Titel, der heißt 16 Candles und beschäftigt sich mit dem Geburtstag. Und das möge bitte als Geburtstagsständchen für alle Geburtstagskinder, die heute feiern oder vielleicht auch am Wochenende feiern wollen, weil sie heute noch nicht die Muße dazu haben, von uns als kleiner Gruß und als ergänzende Bemerkung zu einem Geburtstagsständchen für den 16. Juli habe ich dann auch gleich noch, weil wir gerade ja bei den Filmen waren, drei Geburtstagskinder, die am 16. Juli Geburtstag hatten und die eine relativ große Rolle in der Kinogeschichte gespielt haben, die hätte ich gerne noch kurz erwähnt. Das erste ist nämlich am 16. Juli 1907, also das ist jetzt fast schon 120 Jahre her, ist geboren Barbara Stanwyck. Bei einer Umfrage des American Film Institutes aus dem Jahr 1999 wurde sie auf Platz 11 der größten weiblichen Filmstars des vergangenen Jahrhunderts gewählt. Sie wurde sowohl mit dem Emmy als auch mit dem Golden Globe und 1983 mit dem Ehrenoscar für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Stanwyck wurde während der Weltwirtschaftskrise neben Sylvia Sidney eine der Heldinnen für die Arbeiterklasse. In Filmen wie The Purchase Price, Night Nurse und vor allem Babyface spielte sie Frauen, die in der Lage waren, trotz widrigster Umstände ihre soziale Lage zu verbessern. Sie hatte dabei ein viel raueres und robusteres Image als andere. die in diesen Tagen ebenfalls zu Ruhm gekommen sind. Gegen Mitte der Dekade fiel es der Schauspielerin zunehmend schwer, anspruchsvolle Rollen zu finden. Erst nachdem sie 1937 eine Produktion von Stella Dallas übernehmen konnte, weil eine andere Schauspielerin zurückgezogen hatte, gelang ihr ein Comeback. Soweit zu Barbara Stanwyck. Und 4 Jahre später, nämlich am 16. Juli 1911, ist geboren Ginger Rogers, eine US-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin, die gemeinsam mit Fred Astaire in 10 Tanzfilmen ein weltberühmtes Leinwandpaar mitwirkte, mit Fred Astaire zusammen. Obwohl sie vor allem in Komödien und Musicals spielte, konnte Rogers einen Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre dramatische Rolle in Fräulein Kitty 1940 gewinnen. Das American Film Institute, schon mal erwähnt, wählte Rogers im Jahre 2000 auf Platz 14 in der Liste der 25 größten weiblichen Filmlegenden. Und weitere 2 Jahre später ist geboren am 16. Juli 1913 Peter van Eyck. Ein Deutscher, dann später US-amerikanischer Schauspieler, der allerdings seine deutsche Herkunft nie verleugnen konnte, der verließ Berlin 1931 und lebte dann als Barpianist in Paris, London, Tunis, Algier, Kuba und schließlich New York. Als Lkw-Fahrer fuhr er durch die USA bis nach Kalifornien, wo er einen alten Berliner Bekannten, nämlich den Regisseur Billy Wilder, wieder traf. Etwa ein Jahr nach der Übersiedlung nach Hollywood spielte er erste Rollen und nannte sich Peter van Eyck. Das ist nämlich gar nicht sein Geburtsname gewesen. Allein 1943 war er in 7 Filmen zu sehen. Und an der Seite mehrerer berühmter Schauspieler, zum Beispiel auch Humphrey Bogart. Sein in meinen Augen jedenfalls bekanntester Film oder auch vielleicht sogar sein bester Film greift auf seine LKW-Erfahrung zurück und trägt den Titel Lohn der Angst von Henri-Georges Clouzot. Und da spielt er den LKW-Fahrer Bimba, der gemeinsam mit Yves Montand unter Lebensgefahr Sprengstoff durch unwegsame Regionen transportiert. Seit diesem Film waren die weißen Haare van Eycks Markenzeichen. Und er hat dann später noch in verschiedenen anderen bekannten Filmen, zum Beispiel Der Spion, der aus der Kälte kam, mitgespielt. Und er hat vor allen Dingen auch in Krimis mitgespielt, die einen etwas mysteriösen Inhalt hatten. Dem will ich jetzt nicht weiter nachgehen. Jedenfalls hat also Peter van Eyck im Jahre 1913 am 16. Juli seinen Geburtstag begeht. Nein, erlebt. Er hat ihn ab dann erlebt, muss man das so sagen? Ich weiß es nicht genau. Ist auch egal. Jedenfalls wünsche ich mit diesen Hinweisen, mit wem Sie alle gemeinsam